Mir kommt schon vor, dass in ganz Europa zu stark Fokus auf die E-Mobilität gelegt wird. Das kann durchaus eine Lösung sein in manchen Bereichen, aber die Offenheit sollten wir uns bewahren.
Jetzt sind wir langsam an einem Punkt, wo wir spüren, dass unser Wohlstand wirklich gefährdet ist, wenn wir nicht bereit sind, uns auch auf neue Technologien einzulassen.
Grüß Gott und ein herzliches Willkommen am Beginn unserer neuesten Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Mein Name ist Christian Gerd Laudenbach und es ist tatsächlich wieder einmal Zeit für ein neues Kapitel in unserer Sendereihe, eine frische und aktuelle Folge von Grundsatz. Beim Blick hinein in unser Archiv, das ihr natürlich nicht nur auf unserer Website politische-akademie.at findet, sondern auch auf Apple Podcast und Spotify, wird deutlich, da hat das Podcast-Team schon ordentlich viele Themen zusammengetragen und gemeinsam mit einer Vielzahl an interessanten Gästen in interessante Sendungen verpackt. Damit es in Zukunft noch leichter ist, mit meinem Team und mir in Kontakt zu treten für Fragen zu unseren Gästen und Themen und dem Sendungsformat ganz allgemein, darf ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine E-Mail-Adresse ans Herz legen. grundsatz@politische-akademie.at. Euer direkter Draht hinein in unsere Redaktion für Fragen, Wünsche und unbedingt auch Anregungen zu unserem Format. Und es ist mittlerweile eine beachtliche Anzahl an Folgen, auf die wir sehr gerne zurückblicken dürfen. Heute halten wir bei Ausgabe 29 und diese wird uns in wenigen Minuten einen, wie wir meinen, interessanten und spannenden Talk mit Finanzminister Magnus Brunner und der ehemaligen deutschen Bundesministerin Christina Schröder bieten. Klimaschutz, Maßnahmen und Lösungen aus bürgerlicher Sicht, bürgerliche Antworten zum Klimaschutz. Damit wollen wir uns heute im Grundsatz wie immer grundsätzlich und tiefergehend befassen und sind aus diesem Grund auch mit unseren Recording-Utensilien in die Wiener City gefahren, um im Finanzministerium unsere aktuelle Sendung aufzunehmen. Mit uns gefahren ist die Präsidentin der Politischen Akademie, Bettina Rausch. Freue mich wie immer, dass wir Sie in unseren Sendungen zu aktuellen Themen Ihres Hauses befragen dürfen, Ihre Sichtweise der Dinge erfahren und auch Einblicke in Ihre Arbeit als Nationalratsabgeordnete erhalten. Servus, liebe Bettina.
Schön, dass ich wieder da sein kann.
Es ist wieder einmal Zeit. Podcast-Zeit, Zeit für News von dir, Zeit für deinen Input, auch zum heutigen Thema, das da wäre, bürgerliche Antworten zum Klimaschutz.
So ist es. Die Frage ist ja natürlich in dem Zusammenhang, was man sich unter bürgerlich vorstellen kann in diesem Zusammenhang. Und ich möchte mal damit beginnen, dass wir eigentlich auch über unsere Arbeit der letzten Monate und Jahre immer mehr zum Schluss gekommen sind, dass bürgerlich bedeutet, Dinge und Fragestellungen abzuwägen, den Weg der Mitte zu finden, auf Kooperation zu setzen statt auf Konfrontation. Bürgerlich sich so zu verhalten, ist in dem Sinne eine Lebenseinstellung, die damit auf Stabilität, auf Sicherheit, auch auf ein gelingendes Leben abzielt. Indem man sich so verhält, versucht man nicht, ein System zu bekämpfen, sondern man arbeitet daran, so ein System zu verbessern, es weiterzuentwickeln. Ich würde sagen, Aktionen, wie wir sie von den Klimaklebern erleben oder die Gott sei Dank wieder auch verschwundenen Verschmutzungen von Gemälden, die Sabotage quasi darstellen, auch von Kunst, das ist natürlich klar Konfrontation. Ich finde, der Nachteil von solchen Aktionen, wiewohl wahrscheinlich ihr Ausgangs- und Ursprungsgedanke ja per se kein schlechter ist, aber der Nachteil von solchen Aktionen ist, dass sie stark polarisieren und sie dann so viele Gegnerinnen und Gegner mindestens produzieren, wie sie wahrscheinlich auch Anhängerinnen und Anhänger haben. Mit Kooperation auf der anderen Seite, finde ich, versucht man ein System zu verstehen. Man sucht eine Lösung, die auch funktionieren kann. Wir haben im Nationalrat, weil du das ja auch angesprochen hast, das Mental Health Jugendvolksbegehren, ausgehend von der Gut- und Selbstinitiative auf sozialen Medien letztlich behandelt oder vor kurzem behandelt. Da haben sich junge Menschen zusammengetan, ihre Forderungen öffentlich gemacht, sie haben sich Mitstreiterinnen und Mitstreiter, prominente Testimonials gesucht und haben es so geschafft, zu wachsen und das Volksbegehren ins Parlament zu bekommen, haben dann bei Ausschusssitzungen teilgenommen, haben viel diskutiert, sie haben quasi das System, wenn man so will, verstanden, es für sich genutzt. Und bei der letzten Plenarsitzung haben wir sehr viele geforderte Punkte umgesetzt. Und ich möchte sagen, aus dem kann man ja lernen, aus dieser Vorgangsweise und in dem Sinn auch bürgerliche Antworten zum Klimaschutz formulieren. Ich denke, die ökosoziale Marktwirtschaft als Konzept und die ökosoziale Steuerreform als politisches Programm, das wir gerade umsetzen, sind genau sowas. Dabei anerkennen wir, dass Marktwirtschaft ein führendes, ja ein bewährtes System ist und sehen gleichzeitig, dass Klimaschutz nicht passieren wird, wenn wir ihn nicht forcieren und unterstützen. Und deswegen, glaube ich, geht es darum, diese Dinge zusammenzuführen, die Ökokomponente in der Marktwirtschaft zu stärken, sie um- und auszubauen.
Davon werden wir auch in den kommenden Minuten hören. Wir diskutieren ja heute mit unserem Finanzminister Magnus Brunner. Finanzen, eine Sache, die die Österreicherinnen und Österreicher aktuell mehr beschäftigt als viel anderes. Stichwort Teuerung, Inflation, sich die Dinge des täglichen Lebens leisten können. Wie unterstützen denn Regierung und Parlament die Menschen aktuell dabei?
Ja, wir haben ja letztes Jahr schon viele Beschlüsse auf den Weg gebracht. Über 40 Milliarden Euro an Entlastungs- und Hilfspaketen geschnürt. Das ist eine riesengroße Zahl, eine, die man sich kaum vorstellen kann. Aber was entscheidender ja ist, ist, dass jetzt die Zeit ist, wo das Geld ausbezahlt wird und damit bei den Menschen ankommt, im Geldbörsel, am Bankkonto, bei den Familien, in den Haushalten, bei den Unternehmen ankommt und dort zu unterstützen. Seit 2 Monaten etwa kommt die Abschaffung der kalten Progression an. Es gibt jetzt ein höheres Pendlerpauschale, eine Vervierfachung sogar des Pendler-Euros für alle, die auch beim Pendeln natürlich auch aufs Auto noch angewiesen sind. Wir haben Energiezuschüsse, Pensionserhöhungen gemacht, gerade für die kleineren Pensionen. Wir haben einen Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen und auch den Energiekostenzuschuss für Unternehmen. Ich gebe zu, das ist mittlerweile sehr, sehr viel, sodass man vielleicht die Übersicht verlieren mag. Aber ich denke, es ist entscheidend, dass diese Entlastungsmaßnahmen jetzt bei den Menschen einfach ankommen. Und das ist gut so. Ja, ich möchte auf jeden Fall jedem raten, wir sind ja heute im Finanzministerium, auf der Homepage auch des Finanzministeriums vorbeizuschauen. Da findet man alle Informationen, auch zum Beispiel sehr praktisch einen Brutto-Netto-Entlastungsrechner, der alle aktuellen Entlastungen auch enthält. Und dann kann man sich tatsächlich ausrechnen, was bedeuten all die Schlagzeilen für mich?
Abschließend wie gewohnt auch die Frage nach den Neuigkeiten an der Politischen Akademie. Ihr wart im März mit eurer Impulsreihe in Wien und in den Bundesländern, in Innsbruck und Linz und hattet auch den Journalisten und den Korrespondenten Christian Werschütz in Aufgeblättert zu Gast. Die Latte, liebe Bettina, liegt daher zugegeben recht hoch. Was wartet in den kommenden Wochen auf die Interessierten?
Ja, die Impulsreihe ist ja wieder ganz was Besonderes für uns gewesen. Wir haben damit wieder mal bewiesen, dass wir die politische Akademie für ganz Österreich sind und nicht nur für Wien oder Ostösterreich und waren daher unterwegs mit unterschiedlichen Formaten und haben Themen aufgegriffen, die ganz aktuell sind und oft auch etwas hitziger diskutiert werden, eben aus einer bürgerlichen Perspektive versucht, sie anzugehen. Im April werden wir auch aus Wien herauskommen, denn wir werden am 24. April unser Jahrbuch für Politik 2022 vorstellen. Da stellen wir 1,5 Wochen zuvor in Wien vor, aber wir fahren jetzt damit auch nach Graz. Wer das Jahrbuch noch nicht kennt, es ist quasi eine Institution, in der seit 1977 parteiübergreifend Politiker, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Journalistinnen und Journalisten das vergangene politische Jahr sachlich dokumentieren und analysieren. Also jedenfalls ein Gusto-Stück für alle politisch Interessierten. Und eine Sache ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil wir diesen Podcast ja so rund um den Weltfrauentag gerade aufnehmen. Im Mai haben wir die Grete Rehor-Matinee wieder am Programm, eine Veranstaltung, wo wir Frauen und ihre Geschichten sichtbar machen und über sie reden können. Darauf freue ich mich schon sehr und auch vor allem, wenn ihr auch kommt.
Viel Input, viel Frauenpower, volles Programm und eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit deinem Haus in Kontakt zu treten. Aber nicht nur live und in Präsenz, sondern natürlich auch via Website politische-akademie.at. Danke wie immer für deine Ausführungen und für deinen Besuch beziehungsweise dein heutiges Begleiten hierher ins Finanzministerium. Liebe Bettina, eine schöne Oster- und Frühlingszeit. Bis bald auf unserer Grundsatzfrequenz. Ich freue mich auf dich.
Danke euch und noch ein schönes Gespräch.
Danke. Klimaschutzmaßnahmen und Lösungen aus bürgerlicher Sicht, bürgerliche Antworten zum Klimaschutz. Diese beiden Zeilen lese ich ganz oben auf meinem heutigen Skript. Aktualität steht auch bei uns in der mittlerweile 29. Folge von Grundsatz im Mittelpunkt. Und da muss natürlich selbstverständlich der Themenkomplex Klima, Klimawandel, Klimapolitik nicht vergessen. Der muss vorkommen und bietet vielfältige Anknüpfungspunkte, von uns in unserem Podcast auch grundsätzlich betrachtet zu werden. Ich begrüße dazu 2 hochkarätige Gäste und freue mich ganz besonders auf spannende Aussagen im Rahmen unserer heutigen Aufnahme hier im Finanzministerium. Willkommen sagen darf ich dem Bundesminister für Finanzen, Dr. Magnus Brunner, einen schönen Nachmittag und danke für Ihre Verfügbarkeit.
Danke, schönen Nachmittag.
Und ein ebensolches Willkommen der ehemaligen deutschen Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Christina Schröder. Hallo in Wien. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie für dieses Thema und unsere aktuelle Folge gewinnen können.
Ich freue mich auch hier zu sein.
Da wir, wie so oft mittlerweile ist es ja gelebte Routine, auch heute die Uhr als mahnende Beifahrerin bei uns im Boot haben, stürzen wir uns doch am besten gleich hinein in unser Sendungsthema. Wie wir dem Klimawandel Einhalt gebieten, wird hitzig diskutiert. Selten, dass man eine Zeitung aufschlägt und davon nicht berührt wird. Selten, dass man den Fernseher auftritt und davon nichts wahrnimmt. National und international. Zwischen Ignoranz und Aktivismus, zwischen Klimaleugnern und Klimaklebern liegt das riesige Feld möglicher Lösungen. Die einen streiken, kleben sich auf Fahrbahnen, protestieren. Linke Aktivisten wie Fridays for Future argumentieren da gerne mit dem Drohszenario des Weltunterganges und teilen in diesem Zusammenhang unsere Welt in eine, sagen wir mal, gut versus schlecht Schablone. Der Klimawandel scheint auch eine Herausforderung für unsere Demokratie zu sein. Welche versöhnlicheren Zukunftsentwürfe im Sinne eines Händereichens zu diesem Endzeitdenken kann denn eine bürgerliche Klimapolitik anbieten, Herr Minister?
Ja, ich würde sagen, indem wir die Chancen in den Vordergrund stellen. Und die Volkspartei war ja immer schon der Meinung, seit Joschi Riegler eigentlich, dass es eine ökosoziale Marktwirtschaft braucht. Und das ist eigentlich genau der Zugang, den wir auch beim Klimaschutz natürlich aus meiner Sicht gehen müssen, die Chancen mehr sehen, aber vielleicht auch etwas Ideen haben und Vorgehensweisen haben, die vielleicht mehr Hausverstand auch mit sich bringen. Das ist, glaube ich, sollte im Zentrum sein. Aber die Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie, wie wir es immer gepredigt haben eigentlich, seit Joschi Riegler spätestens, das muss im Fokus sein. Und dann sind auch Lösungen aus meiner Sicht möglich, die eben realitätsnah sind. Das ist, glaube ich, auch wichtig in dem Zusammenhang, die Lebensrealitäten auch zu berücksichtigen, sowohl der Menschen als auch der Unternehmen. Das muss im Zentrum stehen. Und dann gibt es durchaus Chancen, die ich sehe, wenn man das verbinden. Und die viele Unternehmen haben ja in Österreich beispielsweise, nicht nur in Österreich, sondern sonst natürlich auch, bereits auch Vorschläge, Lösungen, innovative Ideen in der Schublade. Man muss sie nur machen lassen. Also die Ideen und Chancen und Möglichkeiten wären da. Die Umsetzbarkeit ist nicht immer ganz so leicht.
Frau Dr. Schröder, Sie haben jetzt bei Hausverstand gelächelt.
Naja, also ich glaube schon, dass bei diesem Thema, bei uns in Deutschland, ich könnte mir vorstellen, dass es in Österreich ähnlich ist, mal ganz grob betrachtet zwei Denkrichtungen aufeinanderprallen. Die einen sagen, es wird nur über Verzicht gehen, letztlich Degrowth. Ich würde sagen, wenn man diese Denkrichtung zu Ende denkt, würden wir da am Ende bei massiven Grundrechtseinschränkungen landen, die Art, wie wir leben, wie wir wohnen, wie wir uns fortbewegen, alles müsste dann reguliert werden. Und die andere Schule sagt, wenn wir diesen Weg gehen, zum einen den selbst wenn wir den in Europa gehen würden, dann würde der Rest der Welt diesen Weg sicher nicht mitgehen. Und deswegen haben wir nur eine Chance, wenn wir auf marktwirtschaftliche Mechanismen setzen, möglichst international. Und wenn wir auf Technik setzen, auf technische Innovationen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo Deutschland und Österreich wirklich auch, wo wir auch in die Welt Dinge exportieren können. Nämlich wir als Länder der Ingenieure, wir können Lösungen erdenken, die mit der die ganze Welt diese Herausforderung besser bewältigen kann.
In seinem 2011 veröffentlichten Lied »Nur noch kurz die Welt retten« singt Tim Bensko davon, dass es vieles gibt, was getan werden muss, was getan werden müsste, aber oft nicht getan wird, weil es unbequem ist und unpopulär ist. Da geht es um die Verhaltensänderungen und liebgewonnene, vielleicht sogar sehr starre und sehr scheinbar felsenfest verankerte Gewohnheiten, die man sehr schwer über Bord werfen kann und das auch nicht wirklich mag. Das kennt man auch aus der Konsumentenpsychologie. Der Mensch, der ist und bleibt ein Gewohnheitstier und verzichtet nur äußerst ungern. Jetzt haben wir vorher schon gehört, wie ist es mit den Umständen weniger auf Verzicht und Verbot und mehr auf Anreiz, finanziellen Anreiz und Innovation zu setzen, um etwas zu bewirken?
Ja, ich glaube, dass das entscheidend ist, weil wir nur so mit eben einem lebensnahen Zugang die Ziele auch erreichen werden. Die Ziele einen uns ja insgesamt. Also wir in Österreich auch mit unserem Koalitionspartner, die Ziele einen uns, das haben wir im Regierungsprogramm festgelegt. Der Weg zu diesen Zielen ist vielleicht etwas unterschiedlich oder wird unterschiedlich gesehen. Wir eben den Zugang, wie Sie schon gesagt haben, in Richtung Anreize setzen, andere die Richtung Verbote und Verzichte gehen. Und ich glaube, dass drei Dinge notwendig sind. Sie haben angesprochen, die technologische Entwicklung, die Innovationen, die dringend notwendig sind. Da gebe ich Ihnen zu 1000% recht. Mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln werden wir die Ziele wahrscheinlich nur sehr schwer erreichen, 2040 CO2-neutral zu werden, 2030 100% erneuerbaren Strom in Österreich zu haben. Also das wird schwer möglich sein und deswegen müssen wir hier ganz massiv auf Innovation setzen. Beispiel Wasserstoff. Das wird einfach ein ganz zentraler Schlüssel sein, um jetzt im Energiewendebereich vor allem vorwärts zu kommen. Also das auszublenden ist aus meiner Sicht der total falsche Weg. Dann natürlich Investitionen, die man ermöglichen muss, als Staat auf der einen Seite, aber auch privates Kapital muss ermöglicht werden, eingesetzt zu werden. Ganz entscheidend, wir haben zum Beispiel als Republik Österreich erstmals einen Green Bond, eine grüne Anleihe ausgegeben, die unglaublich erfolgreich war. Und man sieht dabei ja auch an diesem Erfolg dieses Green Bonds, dass der Markt ja richtig danach ruft, auch für solche Möglichkeiten. Also das sind Dinge, die wir, glaube ich, immer zu berücksichtigen haben, Innovation, Investitionsmöglichkeiten, sowohl vom Staat als auch private Möglichkeiten und eben, und das ist mir echt wichtig, diese Zusammenarbeit zwischen dem Staat, den Unternehmen, den Bürgern, weil nur dann werden wir die Ziele auch erreichen können. Wir müssen ja die Menschen mitnehmen, wir müssen die Unternehmen mitnehmen auf diesem Weg über die Köpfe hinweg der Unternehmen und der Menschen, der Bevölkerung, werden wir sicher nicht schaffen. Und das meine ich mit ein bisschen die Lebensrealitäten der Menschen auch berücksichtigen, der Unternehmer berücksichtigen und das als Chance auch sehen. Ich glaube, nur dann haben wir eine Chance.
Es kann also nur gemeinschaftlich funktionieren.
Natürlich müssen wir hier an einem Strang ziehen. Aber wir haben ja auch eigentlich politische Instrumente, wie man das möglichst freiheitlich umsetzen kann. Also zum Beispiel der europäische Emissionshandel ist ja ein ausgesprochen wirkungsvolles und erfolgreiches Instrument. Den Bereich, den er bisher umfasst hat, war ja rund 40% der europäischen CO2-Emissionen. Da wurden die Ziele ja vorher erreicht, als man sie eigentlich erreichen wollte. Und deswegen halte ich es für absolut richtig, dieses erfolgreiche Instrument jetzt auszuweiten. Wir bekommen jetzt einen zweiten Emissionshandel auch für den Mobilitäts- und für den Gebäudebereich. Das ist auf jeden Fall vom Grundprinzip her der richtige Weg. Denn da ist dann der große Vorteil, der Deckel, also quasi wie viel CO2 emittiert werden darf, das wird politisch festgelegt. Darüber kann man dann sicher auch streiten, wie ehrgeizig man ist. Aber wie es gemacht wird, das überlässt man den Kräften des Marktes, die dann die Tonne CO2 dort einsparen, wo die Grenzkosten am niedrigsten sind. Und das ist sicherlich der vernünftigste Weg.
Ich habe eine Frage jetzt eines Hörers mitgenommen, der uns vor einigen Wochen geschrieben hat mit der Bitte, wir mögen doch dieses Thema aufgreifen und eine Sendung dazu machen. Mhm. Und zwar geht es da am Beispiel Chinas um eine sehr konkrete Frage. Und die Frage lautet, die chinesischen Behörden haben in den letzten Monaten den Bau neuer Kohlekraftwerke initiiert, ins Leben gerufen, mit einer Gesamtkapazität von 106 Gigawatt wurde genehmigt. Schon 2018 lag China mit einem CO2-Ausstoß von 30% des weltweiten Aufkommens auf Platz 1. Und die Frage, was bringen angesichts solcher Dimensionen, die dort stattfinden, Einsparungen bei uns?
Ja, die Frage bekommen wir natürlich dauernd. Aber ich glaube, dass man das auch anders sehen muss. Man muss auch die Chancen für unsere Unternehmen sehen. Also wir haben im ökologischen Bereich, im Klimaschutzbereich viele Unternehmen, die einfach Weltmarktführer sind zum Teil und die ihre Innovationen auch in die Welt hinausbringen. Also wenn man diesen Zugang hat, glaube ich, sieht man eben auch die Chancen, die sowas mit sich bringt. Natürlich müssen wir auch international dazu schauen, dass andere Regionen dieser Welt vielleicht auch ihren Beitrag leisten. Das ist, glaube ich, ganz klar. Manche Regionen haben sich schon verändert. Also ich denke an die USA, die sicher ihre Einstellung geändert haben. Auch Europa ist da sicher vorne dabei, das ist klar. So, und im asiatischen Bereich braucht man natürlich auch noch ein Umdenken, das ist klar. Ich glaube nur bei China, sobald dort das Umdenken stattfindet, geht es natürlich auch viel schneller. Sie haben andere demokratische Voraussetzungen, jetzt keine besseren natürlich, aber andere Voraussetzungen, wo gewisse Dinge, Umstellungen dann auch, wenn es soweit ist, sie sind noch nicht so weit, aber auch schneller passieren können. Bei uns ist die demokratische Struktur eine andere, bei uns dauert es länger. Aber das sehe ich zumindest als Hoffnungsschimmer. Aber wir dürfen uns trotzdem nicht ausklinken wegen dem. Man kann nicht immer alles auf andere Regionen der Welt schieben und sagen, ja, die tun auch nichts, also müssen wir auch nichts tun. Das ist der falsche Zugang aus meiner Sicht. Eher die Chancen hervorheben. Gerade im Umwelttechnikbereich beispielsweise sind wir führend, auch also als Österreich, führend, aber auch was die Wasserkraft ist, was der Turbinenbau betrifft, da haben wir die Erfahrung einfach aus Österreich gemacht und das müssen wir in die Welt hinaus exportieren.
Ich glaube, auch wenn wir überhaupt bei China eine Chance haben wollen, dann mit Sicherheit mit einem marktwirtschaftlichen Instrument und nicht mit Degrowth, nicht? Also da werden die Chinesen mit Sicherheit nicht mitmachen, aber die chinesische Politik ist doch schon durch, zumindest in ökonomischen Fragen, durch einen großen Pragmatismus gekennzeichnet. Und China weiß ja auch, dass sie die Folgen des Klimawandels drastischer spüren werden als zum Beispiel wir hier in Europa. Insofern glaube ich schon, dass zumindest mal mittelfristig wir zum Beispiel mit Ansätzen eines internationalen Emissionshandels noch am ehesten eine Chance hätten, China für dieses Thema zu gewinnen.
Dem ist so.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Im Gegenteil, unterstütze ich total. Ich glaube auch, also dieser marktwirtschaftliche Zugang ist vielleicht für China dann auch interessant. Wir sehen das ja auch, wie sie sich auf den Weltmärkten insgesamt bewegen. Und da gebe ich Ihnen zu 100% recht, das könnte der Zugang sein gegenüber den Chinesen.
Im Herbst 2021 hat unsere Bundesregierung die größte Steuerentlastung der Zweiten Republik auf den Weg gebracht, die ökosoziale Steuerreform. Eine Ausrichtung hin zur Nachhaltigkeit mit Anreizen für umweltfreundliches Verhalten. Zum ersten Mal werden da ganz konkrete Klimaschutzwerkzeuge in das Steuersystem integriert. Herr Minister, Sie waren dazu bei uns in Folge 19, wie wir schon im Vorfeld besprochen haben, von Grundsatz zu Gast. Wie auch heute, genau genommen ist es falsch, wir waren bei Ihnen, nämlich auch im Finanzministerium zu Gast. Der Titel der Sendung damals, die natürlich sehr gerne nachgehört werden kann bei uns, hat gelautet, die ökosoziale Steuerreform als Ausgleich zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Interessen. Darf ich Sie heute bitten, ganz kurz darauf einzugehen, was sind denn da die Meilensteine, die hier nachhaltig zum Schutz unserer Umwelt, unseres Klimas greifen sollen, greifen müssen?
Ja, unterschiedlichster Natur natürlich waren diese Maßnahmen. Natürlich der am meisten diskutierteste Teil war wahrscheinlich die CO2-Bepreisung, die wir angegangen sind, wo wir auch versucht haben, Vernunft walten zu lassen. Das war uns sicher wichtig, auch als Volkspartei, dass wir es nicht übertreiben. Wir müssen langsam in diese Richtung kommen. Aber der Einstieg in eine Bepreisung ist, glaube ich, schon ein gutes Instrument. Immer mit dem Wissen auch, dass wir Bevölkerungsgruppen entlasten müssen eben auf der anderen Seite. Wir haben diesen Klimabonus dafür zur Entlastung eingeführt. Und jetzt sind wir drauf gekommen, Gott sei Dank haben wir den Preis gewählt, den wir gewählt haben. Wir waren bei 30 Euro pro Tonne. Damals waren Forderungen bis zu 100 Euro. Jetzt hat sich die Welt gedreht. Das haben wir natürlich nicht gewusst damals, muss ich zugeben. Aber die Welt hat sich verändert seit einem Jahr. Und deswegen sind wir jetzt im Nachhinein froh, dass wir diesen Preis als Einstieg einmal gewählt haben und mit einer leichten Steigerung, mit einem Steigerungspotenzial auch. Und das war, glaube ich, ein wichtiger und guter Schritt, einmal diesen Einstieg zu schaffen. Erstmalig, bei uns einmal zumindest erstmalig, dass man sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt hat. Dann gibt es aber andere Maßnahmen natürlich auch, Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebereich. Der öffentliche Verkehr, der natürlich eine große Rolle spielt, auch für den Umstieg. Schienenausbau, Infrastrukturausbau, glaube ich, ganz wichtig. Aber auch hier sollte man eben, das haben wir versucht, auch in der ökosozialen Steuerreform, aber auch bei anderen Maßnahmen einfließen zu lassen, dass man eben mit Hausverstand vorgeht. Dass man, wenn ich mir die Diskussion auf europäischer Ebene auch anschaue und dort über das Verbot von Verbrennungsmotoren diskutieren, dann, man kann natürlich über alles diskutieren, aber wenn es einem um die CO2-Reduktion geht, wenn es einem um die Sache geht, dann ist ja egal, oder, welche Motorform das ist, sondern da geht es darum, was an CO2-Emissionen halt passiert, wenn es einem um die Sache geht und nicht nur um die Ideologie geht. Das ist genau das, was wir versucht haben, auch in der ökosozialen Steuerreform dann umzusetzen.
Da waren jetzt zwei Themen dabei, die wir im Vorgespräch zur Sendung besprochen haben, der Verbrennungsmotor, und Sie haben gemeint, da ist der österreichischen Bundesregierung was gelungen.
Absolut. Also ich habe mir dir jetzt in Vorbereitung auf diese Reise die Steuerreform mal ein bisschen genauer angeguckt und muss wirklich sagen, das ist bemerkenswert, was Österreich da hingelegt hat. Das, sowas versucht Deutschland seit vielen Jahren und es ist uns mit dieser Konsequenz nicht wirklich gelungen. Sie haben es geschafft, eine ökologische Komponente reinzunehmen. Sie haben es geschafft, den Leuten aber auch wieder Geld zurückzugeben, auch noch mit einer starken Familienkomponente. Und sie haben es aber auch, trotzdem steht am Ende eine Nettoentlastung für die Bürger, ein Abbau der kalten Progression. Also vieles, was wir lange diskutiert haben, ist hier in Österreich umgesetzt. Und das ist durchaus, finde ich, das sehr bemerkenswert.
Erfreulich, diese Vorbildwirkung für uns.
Ja, hervorragend. Ich wäre froh, wenn das in Österreich auch mehr Leute so sehen würden, wie sie das sehen. Aber wir versuchen das entsprechend zu kommunizieren, natürlich, weil sie haben zu 100% recht. Das sage ich jetzt ganz objektiv natürlich. Nein, aber ja, das war der Zugang, die Entlastung natürlich der Bürger, auch für die Unternehmen, um hier auch Wettbewerbsvorteile zu haben. Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Wir haben zum Beispiel die Körperschaftssteuer auch gesenkt für die Unternehmen um 2%, immerhin, um im europäischen Vergleich gerade gegenüber unserem Lieblingsnachbar Deutschland auch einen Wettbewerbsvorteil zu haben.
Ich fürchte, das ist Ihnen gelungen.
Ja, mein Kollege Lindner hat keine große Freude mit uns gehabt, in dem Zusammenhang, mit anderen Dingen schon. Aber ja, klar, natürlich, das haben wir bewusst gemacht und die Entlastung für die Bevölkerung, die Sie angesprochen haben, ist in vielen Bereichen umgesetzt worden. Wir haben Tarifstufen nach unten gesetzt, um eben die Möglichkeit des Mehrverdienens zu haben, natürlich Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch massiv entlastet dadurch und trotzdem eben die ökologische Komponente auch mitgenommen, weil das ein Thema ist, das unsere Generation natürlich am meisten belastet und am meisten trifft, überhaupt keine Frage. Das ist die größte Herausforderung unserer Generation, die wir zu erledigen und anzugehen haben. Und ich glaube, diese Kombination, dank Joschi Riegler, muss ich noch einmal sagen, weil das ist schon interessant, ich habe ihn vor kurzem getroffen und ich muss sagen, unsere Generation an Politiker und Politikerinnen hat jetzt die Möglichkeit, endlich das umzusetzen, was Joschi Riegler schon vor vielen Jahren eigentlich im Kopf gehabt hat und auf Papier gebracht hat. Nur war die Zeit vielleicht noch nicht reif. Jetzt ist sie, glaube ich, reif und darum sind solche Maßnahmen wie die ökosoziale Steuerreform, ja, ich finde ein Erfolg, natürlich, aber auch eine Notwendigkeit.
Auch im Wissen darum, und wir haben es heute schon mal gehört, dass die Klimaschutzziele nur gemeinschaftlich und länderübergreifend erreicht werden können, ist es ein Faktum, dass jedes Land ein bisschen etwas anderes unter Klimaschutz versteht, weil auch oft die nationalen Projekte und sehr unterschiedliche Projekte überwiegen und manchmal das eine oder andere forciert wird. Am Beispiel Rot, Grün, Gelb in Deutschland und Volkspartei und Grüne in Österreich. Gibt es nach Einschätzung meiner heutigen Gäste auch hier schon große Auffassungsunterschiede oder ist man hier grenzüberschreitend auf einer Wellenlänge schwingend?
Ja, ich würde sagen, es gibt vor allen Dingen bei uns in der Bundesregierung deutliche Auffassungsunterschiede. Das kann ich als Oppositionsvertreterin gewissermaßen, glaube ich, so feststellen. Die FDP kämpft für einen marktwirtschaftlichen Weg und sagt jetzt meines Erachtens zum Beispiel auch völlig zu Recht auf europäischer Ebene, es ist der glatte Wahnsinn, den Verbrennungsmotor zu verbieten. Was man erreichen muss, ist, dass egal welcher Motor benutzt wird, dass er CO2-neutral ist. Das muss der Punkt sein. Aber wenn ein Verbrennungsmotor beispielsweise mit CO2-neutral erzeugten E-Fuels betrieben wird, dann ist das völlig in Ordnung. Und genau dieser Kampf, der wird bei uns in Deutschland im Moment sehr, sehr intensiv ausgetragen. Der Kampf zwischen den einen, die sagen, wir müssen ein Ziel vorgeben, aber dann sind wir technologieoffen und überlassen es der Innovationskraft des Marktes, wie man damit umgeht. Und den anderen, die bis ins Kleinste hinein regulieren und steuern wollen. Und was ja dann auch immer das Problem hat, ist auch die verschiedenen Instrumente sich überlappen. Wenn sie sowohl einen Emissionshandel machen, als auch CO2-Besteuerung, als auch die Verlangen, dass die Heizung ausgebaut werden, als auch den Verbrennungsmotor verbieten. Zum einen überfordern sie damit die Bürger leicht und die Frage ist auch, was das für ökonomische Auswirkungen sind, die wirklich drastisch sein können. Und es ist also, die Instrumente sind nicht aus einem Guss. Im Grunde verzichten sie damit, für die eingesetzten Mittel den größtmöglichen Nutzen zu erreichen. Und gerade weil es so wichtig ist, dass wir im Klimaschutz den größtmöglichen Nutzen erreichen, ist es einfach fahrlässig, dass wir uns hier immer noch dieses Klein-Klein leisten.
Diesen angesprochenen Kampf nehmen wir denn in Österreich, Herr Finanzminister, auch wahr?
Ja, wir tun uns mal auf jeden Fall leichter, glaube ich, weil wir als Volkspartei ja auch den Klimaschutz sehr vorantreiben. Vielleicht anders wie unser Koalitionspartner. Ja, eben der Weg zu diesem Ziel ist unterschiedlich, ist ja okay. Aber ich möchte kurz auf diese Technologieoffenheit eigentlich eingehen. Das ist auch total wichtig. Ich glaube, wenn man die Menschen eben mitnehmen will auf diesem Weg, dann geht nur dieser Weg, dass man technologieoffen, vielleicht wird sich die E-Mobilität in dem einen oder anderen Bereich, im urbanen Bereich, durchsetzen, ja, aber die Offenheit sollten wir haben. In manchen anderen Bereichen, wenn es um den Schwertransport beispielsweise geht, wird es keine E-Mobilität sein. Dann wird es vielleicht Wasserstoff sein oder E-Fuels sein. Im Luftfahrbereich wird sich auch nicht die E-Mobilität durchsetzen, sondern da wird es halt auch, werden es auch Alternativen sein müssen. Und diese Offenheit, glaube ich, sollte man haben und sich nicht zu früh auf eine Technologie auch konzentrieren. Mir kommt schon vor, dass in ganz Europa, in Österreich, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern schon zu stark dieser technologische Fokus auf die E-Mobilität beispielsweise gelegt wird. Das kann durchaus eine Lösung sein in manchen Bereichen, aber die Offenheit sollten wir uns, glaube ich, bewahren. Also technologieoffen zu bleiben und nur dann haben wir, glaube ich, Möglichkeiten eben alle mitzunehmen und die Ziele zu erreichen. Nicht zu ideologisch sehen, nicht mit Scheuklappen sehen, sondern ein bisschen offener durch die Welt gehen.
Stetiges Wachstum ist für unsere Volkswirtschaft Voraussetzung. Dennoch wissen wir, dass die vorhandenen Ressourcen endlich sind. Der österreichische Ökonom und langjährige Mitarbeiter beim Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO, Stefan Schulmeister, ist der Ansicht, dass Umwelt- und Klimazerstörung für die Marktwirtschaft irrelevant wären, weil sie keinen Preis hätten. Die sozialen Kosten, aber auch externe Kosten wie etwa Emissionen werden dabei nicht berücksichtigt. Wäre es sinnvoll, solche Kosten volks- und betriebswirtschaftlich künftig verpflichtend mitzudenken und einzupreisen? Welche Herausforderungen könnten denn in weiterer Folge auf unsere ökosoziale Marktwirtschaft zukommen, die ja ein nachhaltiges Wirtschaften und auch den Umweltschutz als politische Kategorie mit einbezieht? Ich sage jetzt Stichwort zukunftsfähig, wirtschaftlich leistungsfähig und marktwirtschaftlich effizient.
Also ich glaube, der Grundgedanke, ökologische Kosten, die im Moment teilweise immer noch sich leicht externalisieren lassen, in den Preis zu internalisieren, ist absolut ein richtiger Grundgedanke. Das ist ja im Grunde die Idee beim Emissionshandel, dass man sagt, am Anfang quasi der Produzent eines Rohstoffes, der muss die CO2-Emissionen in den Preis mit einpreisen. Und dann werden sich die Nutzer, seien es die Zwischennutzer, sei es der Endverbraucher, werden sich überlegen, ob sie diesen Rohstoff noch weiter beziehen wollen oder ob andere Rohstoffe, die vielleicht CO2-ärmer sind, ob die günstiger sind. Ich denke, dieser Grundgedanke ist absolut richtig. Was ja oft dahinter steht, ist die Frage, ist grünes Wachstum überhaupt möglich? Und das ist in der Tat, denke ich, eine sehr spannende Frage, ob das möglich ist. Ich würde schon, zumindest mal bin ich insofern skeptisch, dass ich glaube, allein in Deutschland, allein mit Solar- und Windenergie werden wir es nicht schaffen. Das ist, denn Solar- und Windenergie brauchen immer auch eine Backup-Technologie, solange wir noch nicht die Batterietechnologie haben und das steht noch in weiter Ferne, so leistungsfähige Batterien, vielleicht werden wir sie auch niemals haben. Und die Backup-Technologie brauchen wir. Und da stehen wir in Deutschland vor dem Dilemma, dass es da genau im Moment nach heutigem Stand der Technik drei Möglichkeiten gibt, nämlich Kohle, Gas oder Kernenergie. Gas sollte es sein, als man die Energiewende durchdacht hat. Das ist jetzt wesentlich schwieriger geworden. Die Kohlekraft, aus der wir schon weit stark ausgestiegen waren, fahren wir gerade wieder hoch, weswegen Deutschland mit die meisten CO2-Emissionen derzeit in Europa hat, was wirklich bitter ist. Und die Kernkraftwerke schalten wir jetzt ab. Ich muss sagen, ich halte das für einen kapitalen Fehler. Ich glaube eher, wir sollten drüber nachdenken, die Kernenergie wieder hochzufahren in Deutschland, aber die Frage ist jetzt wohl erstmal aufs Erste gegessen, aber ich glaube, mittelfristig wird das wieder ein Thema werden.
Die Frage der Kernenergie stellt sich für uns nicht. Da haben wir andere Zugänge. Wir haben natürlich den riesen Vorteil auch der Wasserkraft in Österreich, gerade was die Speicherkapazitäten betrifft.
Die hätten wir auch gern in dem Maße.
Genau, das ist eine geografische Frage natürlich auch.
Bayern haben wir es ein bisschen.
Genau. Ja. Aber da spielen natürlich unsere Pumpspeicherkraftwerke eine große Rolle. Aber dann bin ich beim zweiten Thema. Also wir müssen, da gebe ich Ihnen recht, wir müssen alles, was an Speichermöglichkeiten wir ausarbeiten können, brauchen wir. Wir haben keine Atomkraft, das Gas wollen wir nicht unbedingt und die Kohle. Also brauchen wir Alternativen. So, was sind die Alternativen? Dann sind wir wieder beim Thema Innovation, das Sie vorher auch erwähnt haben. Also werden wir auf andere Technologien gehen müssen. Wasserstoff wird wieder eine große Rolle spielen, weil Wasserstoff ja eigentlich, ich als Westösterreicher darf sagen, das ist wie ein Allrounder eigentlich. Im Skisport würde man Allrounder sagen. In der Industrie anwendbar, eben aber auch als Speichermöglichkeit. nämlich Langfristspeicher im großen Stil vom Sommer in den Winter hinein, weil Photovoltaik und Wind alleine werden uns nicht retten. Das ist gut und wichtig und sollte man ausbauen, aber es wird halt nicht das Ende der Fahnenstange sein können, weil wir zu unterschiedlichen Zeiten, wenn der Wind nicht bläst oder die Sonne nicht scheint, halt andere Technologien brauchen. Also Technologien neue, Wasserstoff, glaube ich, wird eine Riesenrolle spielen. Die Pipeline-Kapazitäten sind ja da, also die Kapazitäten hätten wir. Und da müssen wir aber dazu schauen, wenn man es ehrlich meint, dass wir in der Umsetzung von Projekten, beispielsweise Pumpspeicherkraftwerken, einfach schneller werden. Also dass man Betreibern hier Prügel zwischen die Beine haut, das geht einfach nicht mehr, das können wir uns nicht leisten. Das geht ja in den Netzausbau, wo Deutschland auch gewisse Herausforderungen hat, ja auch hinein. Also wenn wir die Netze nicht ausbauen, dann werden wir halt die Sonnenenergie auch nicht wegbringen oder die Windkraft. Also das geht ja, das spielt alles ineinander. Und deswegen haben wir so dafür gekämpft, dass wir die Genehmigungsverfahren auch beschleunigen müssen. Weil wenn wir 20, 30, 100% erneuerbaren Strom in Österreich haben wollen, dann wird sich das halt nicht ausgehen. Wir haben nur 7 Jahre. Und wenn ein UVP-Verfahren 8 Jahre dauert, dann muss man kein guter Mathematiker sein, dass sich das einfach nicht ausgeht. Also schneller werden, unkomplizierter werden, unbürokratischer werden, um diesen Umstieg dann auch zu schaffen. Weil wir haben halt keine Kernkraft. Ja, und Gas und Kohle wollen wir auf Dauer nicht. Wird als Übergang notwendig sein natürlich, aber auf Dauer wollen wir es nicht.
Wir haben uns natürlich auch eine gewisse Technikfeindlichkeit herangezüchtet, nicht? Die auch jetzt die erneuerbaren Energien dann trifft. Wir haben viele Jahre haben wir quasi das auch bedient. Da nehme ich auch meine eigene Partei nicht aus. Gentechnik wollen wir nicht, CCS wollen wir nicht. Dabei ist das ein Riesenthema, also die Speicherung von CO2. Ja. Insofern, da haben wir viel mitgemacht und irgendwie ging es mit unserem Wohlstand auch noch. Aber ich glaube, jetzt sind wir langsam an einem Punkt, wo wir spüren, dass unser Wohlstand wirklich gefährdet ist, wenn wir nicht bereit sind, uns auch auf neue Technologien einzulassen.
Total, und wir müssen einfach offener sein. Sie haben CCS angesprochen. Das wird ein Zukunftsthema sein und da dürfen wir uns halt nicht verschließen. Also wir haben in Österreich ein CCS-Verbot, Deutschland ja ähnliche Herausforderungen.
Leider auch, ja.
Leider auch noch, wobei sich, dort schauen wir wieder nach Deutschland, weil Habeck zumindest sich ein bisschen bewegt hat.
Tut er.
Unsere Koalitionspartner bewegt sich da noch gar nicht. Das meine ich auch mit Realismus ein bisschen. Also das wird eine Rolle spielen. CCS wird ein Riesenthema werden. Und wenn wir da nicht dabei sind, werden wir das Rennen halt nicht gewinnen können.
Ja, da also muss ich wirklich auch selbstkritisch sagen, Angela Merkel wollte CCS in Deutschland durchsetzen. Und da gab es einen Riesenaufstand in meiner eigenen Bundestagsfraktion von Wahlkreisabgeordneten, die gesagt haben, dann bricht uns der Wahlkreis weg. Und die haben es geschafft, dass dieses Vorhaben dann wieder beerdigt wurde. Wir waren eigentlich kurz davor. Es war etwa vor 10 Jahren.
Das
war ein Fehler.
Dann wandere ich noch ganz kurz zu unserer letzten Frage mit Blick auf die Uhr. Seit jeher sind Themen wie Energiepolitik, Klima und Artenschutz, Biodiversität sehr, sehr eng mit den grünen Parteien Europas zu verbinden, in Verbindung gebracht. Aber auch die bürgerlichen Politiker stellen ja die Verbindung mit wirtschaftlichem Wohlstand und Wachstum her. Das ist ja kein Gegensatz, kein Widerspruch. Ist es möglich, dass die Wirtschaft von Klimaschutz auch profitieren kann und dass der Klimaschutz nicht eine Herausforderung ist, die die Wirtschaft kaputt macht?
Also ich glaube überhaupt nicht, dass es kaputt macht, wenn man es miteinander verbindet. Wie gesagt, schließt sich Ökologie und Ökonomie überhaupt nicht aus und die Unternehmen sind ja schon einen Schritt weiter, als es die Politik vielleicht oft ist. Also viele Unternehmen bei Veranstaltungen, es gibt unterschiedliche Bereiche im Nachhaltigkeitsbereich, wo Unternehmen ja das auch schon fordern von Kunden, von auch Veranstaltungen, die einfach Green Events sind mittlerweile, wo das einfach schon beim Sponsoring und bei allem schon dabei ist. Also das ist ein Weg, glaube ich, der eh schon gegangen wird. Also es schließt sich überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, die Chancen nützen und dann lässt sich's vereinbaren. Und das ist halt auch unser Zugang als Volksparteien, dass wir diese Chancen sehen und nicht eben über Verbote und Verzichte, wie wir am Anfang ja schon besprochen haben, vorgehen. Ich glaube, da geht die Bevölkerung auf Dauer nicht mit. Da gehen die Unternehmen nicht mit und dann werden wir auch nicht erfolgreich sein.
weder am deutschen noch am österreichischen Wesen wird da die Welt genesen. Also nur weil wir unsere CO2-Emissionen drastisch reduzieren, das bedeutet fürs Weltklima fast nichts. Deswegen der Beitrag, den wir leisten können als Länder mit großer Industrie, mit großartigen Ingenieuren, das ist der, Techniken zu schaffen, die so überzeugend sind, dass sie weltweit eingesetzt werden können. Das ist auf jeden Fall eine große Chance.
Dann freue ich mich, dass wir aus der heutigen Sendung mitnehmen, Österreich schaut nach Deutschland und Deutschland schaut nach Österreich. Das ist sehr, sehr positiv und sehr gewinnbringend. Wissend, dass wir uns das Sendungslängenzeitlimit selber gesetzt haben, darf ich an dieser Stelle meinen Gästen sehr herzlich danken für ihre Verfügbarkeit, Ausführungen und die Bereitschaft, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Dem Bundesminister für Finanzen, Magnus Brunner, danke, dass Sie uns in Ihrem Terminkalender berücksichtigt haben.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Und ich freue mich auf ein Wiederhören in Folge 39. Und ein herzliches Danke auch Ihnen, Christina Schröder, die schon auf dem Sprung zur nächsten Veranstaltung ist. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Kommen Sie gut nach Hause.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Dankeschön.
Am Ende unserer heutigen Ausgabe von Grundsatz, die wir im Finanzministerium im Herzen Wiens aufgenommen haben, bedanke ich mich wie immer für euer Interesse an unserem aktuellen Thema. Heute Klimaschutz, Maßnahmen und Lösungen aus bürgerlicher Sicht. Alle Folgen sind auf unserer Website politische-akademie.at nachhörbar. Aber auch auf Spotify und Apple Podcast werdet ihr fündig. Auch unsere E-Mail-Adresse darf ich am Ende unserer Sendung noch einmal erwähnen, die da wäre grundsatz@politische-akademie.at. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Mit dem Hinweis darauf, dass auch die heutige Folge 29 eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link war, verabschiedet sich im Namen des gesamten redaktionellen wie technischen Teams Christian Gerd Laudenbach. Liebe Grüße und habt eine harmonische und gesunde Zeit.